BS マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Ja, hier ist das ABS-Magazin heute am 7. Mai.
7. Mai 2014.
Ausnahmsweise mal auf Studio 2. Das ist was ganz Besonderes. Das machen wir nämlich eigentlich nicht. Und das weist auch darauf hin, dass wir diese Sendung vorproduziert haben, dass sie diesmal gar nicht live ist.
Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr das jetzt hier auf dem Äther hört, dann hört ihr das live aus unserer Aufzeichnungsmaschine. Die Technik hat es möglich gemacht. Hier nochmal ein ganz besonderer Dank an unsere Technikfee, unsere Technikprinzen, unser Technik Gott Helmut, danke dir, der unterstützt uns nämlich immer hier nach Kräften, damit das auch einigermaßen ordentlich wird, was wir hier machen.
Genau, nämlich das ABS-Magazin und da sind heute im Studio Dieter Kiwili und
der Nils Schmidtke.
Und nicht nur die, sondern eben auch noch Gäste zu verschiedenen Themen, über die wir heute sprechen wollen. Wir begrüßen heute einmal zu dem ersten Thema, was wir haben. Da geht es um antirassistische Proteste. Jetzt erstmal so, sage ich es mal, im Allgemeinen, aber auch eben dann im Besonderen. Denn wir haben Mahmoud hier. Hallo Mahmoud. Und die Co. Hallo Co.
Hallo.
Mit denen wir gleich über Mahmouds eigene Geschichte sprechen wollen. Er wird uns davon erzählen, aber auch über Flüchtlingsproteste, was gerade so ansteht. Der Marsch nach Brüssel, von dem vielleicht viele auch schon gehört haben oder über den wir hier, glaube ich, auch schon sogar gesprochen haben.
Der zweite Teil der Stunde wird dann Eberhard Enz, der ist auch schon bei uns hier im Studio. Ich rufe mal rüber. Hallo Eberhard. Er wird mit ihm reden wir über Bundeswehr an Schulen, beziehungsweise dass Bundeswehr nicht an Schulen kommen soll. Er ist von der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach und die hatte im letzten Jahr, im September, war einer von drei Preisträgern des Aachener Friedenspreises. Und darüber wollen wir dann im zweiten Teil der heutigen ABS-Magazin-Stunde sprechen. Und man kann vielleicht noch sagen, dass Mahmoud nur Englisch spricht. Er spricht natürlich auch noch, zumindest kein Deutsch. Und dass wir heute versuchen werden, so eine bilinguale Sendung hinzubekommen. Und ich bitte jetzt schon mal um Entschuldigung für mein awful English. Aber wir kriegen das schon hin.
Genau, also wir werden so ein bisschen versuchen, synchron zu übersetzen. Es wird sicherlich nicht alles übersetzt werden, aber wir freuen uns auf jeden Fall und sind sehr froh, dass ihr da seid. We are very happy that you are here, Mahmoud, and that you are going to tell us something about your own history and about your way to Germany. This way started in Somalia, maybe.
Yeah, I want to introduce the people. My name is Mahmoud Umar. I am Somali immigrant, came from Somalia. I am really appreciating also and thanking all those who took part, how well I have been initiated, how well I have been invited to this crucial program. I would like to talk about this, about several important points that forced me to send our message to German people, through media, to feel our devastated problems that we are suffering inside Germany. First, the long trip we had taken from Somalia to Europe, as well, all aware the central government of Somalia smashed it in 1991. And up to date, there is no functioning government in Somalia. And the civil war is still going on. And really, the situation is deteriorating. Meanwhile, there is no security because terrorist groups are spreading. Warlords are also another challenge where life is not possible.
Maybe just try to translate a little bit in German what you said about the situation
okay,
in Somalia.
Okay, thank you. You can try it.
Er sprach darüber, dass es da Bürgerkrieg gibt seit 1999, dass es da Warlords gibt, die einfach diese Situation da in Somalia sehr schwierig machen.
Und auch darüber, dass dort die gesamte gesellschaftliche Struktur zusammengebrochen ist, dass es also keinen Zentralstaat mehr gibt, sondern dass dort viele terroristische Gruppen ihr eigenes Süppchen kochen und die Situation nicht mehr sicher ist für die Menschen dort. Und eben aus dieser Bürgerkriegssituation hat er sich heraus entschlossen, das Land zu verlassen.
I started my journey August 2011 without even or passport, without any document, passport, passing through Ethiopia to Sudan, where I have got the most dangerous trip of crossing the risky desert.
Also er sagt, dass er 2011 angefangen hat, seine Reise zu beginnen, und er ist ohne Pass auf den Weg gegangen und ist also durchs von Somalia nach Äthiopien und Sudan, yes, und hat dort auch die Wüste durchquert.
The most dangerous trip of crossing the risky desert, which is about 2000 kilometers, lies between Sudan and Libya.
Also er hat dann 2000 Kilometer den gefährlichsten Weg hinter sich gebracht, also durch die Wüste, die zwischen Sudan und Libyen liegt. Und das war ein sehr gefährlicher Weg.
Not only me, with other immigrants, including women and children, were in the desert for 23 days.
Also er war da nicht alleine, er war mit etlichen anderen Flüchtlingen unterwegs, auch mit Frauen und Kindern, und sie waren über 23 Tage in der Wüste unterwegs.
Without food and water, we drank our urine as a water during that days.
Und sie hatten also auch nichts zu essen, nichts zu trinken dabei, und sie mussten sich damit behelfen, damit sie überleben können, dass sie ihren eigenen Urin getrunken haben.
After we reached Libya for April 2012.
Nachdem sie also dann Libyen 2012 erreicht haben.
At that time the country was turmoil. There was too much problem in Libya.
Das war also die Zeit, in der Libyen im Aufruhr war und die Zustände dort auch für Flüchtlinge unsicher waren.
Brokers were took over hostage as they need from us ransom money.
Also da gab es Leute, die ihnen Geld abgenommen haben.
They informed us everybody should pay $2,500.
Und sie wollten, also jeder sollte $2,500 bezahlen für einen Transport.
The commander says, you have to call your family and say, send $2,500 immediately, otherwise you will be killed.
Ja, also man hat sie gefangen genommen, das habe ich gerade eben nicht richtig übersetzt, man hat sie gefangen genommen und quasi als Geiseln, und dann wurde verlangt, dass sie ihre Familien anrufen und jede Familie $2,500 schicken soll, ansonsten würden sie töten.
Fears and shaking started. Some of us can't say even a single word for sake of shock, while some others got depression.
Ja, also es war eine schreckliche Situation. Die Leute waren völlig verängstigt und geschockt über das, was mit ihnen passiert. Und sie haben gezittert, also es war nicht einfach nur, es war eine richtig körperliche Sache auch für sie.
Yeah.
Die Angst, die dann auf einmal ihnen aufgestiegen ist.
I have been there for weeks since I'm waiting my parent to pay the ransom money. My mother sold the family house and sent the money.
Ja, also es ging sogar so weit, dass er 4 Wochen da war und gewartet hat, dass seine Eltern das Geld geschickt haben, und die Eltern mussten das eigene Familienhaus verkaufen, um ihn zu befreien.
On Tuesday evening, 20 October 2012, we started to travel by a small boat through Mediterranean Sea to Italy.
Am 20. Oktober, also am Dienstag, den 20. Oktober 2012, sind sie dann freigekommen und sind mit einem kleinen Boot in See gestochen, übers Mittelmeer.
We were to 126 immigrants, 12 were women, including 6 children.
Also es waren über 120 Personen, davon waren 12 Frauen und 6 Kinder dabei.
12 people died during the sea journey due to lack of food and water.
12 haben die Überfahrt nicht überlebt, weil es gab kein Essen und kein Wasser mehr, und sie sind gestorben.
Italian Coastal Guard Marines found us 5 days later.
Die italienische Küstenwache hat sie dann 5 Tage später gefunden.
And they brought us to Lampedusa.
Und sie brachten die Gruppe dann nach Lampedusa.
Where they took us fingerprints.
Und dort wurden Fingerabdrücke genommen.
At that time they arrested me 7 days in a jail because I refused to take my fingerprint.
Und weil er seine Fingerabdrücke nicht abgeben wollte, wurde er eingesperrt für 7 Tage, um zu erreichen, dass er sie doch abgibt.
Finally I accepted because there is no another way to go from Lampedusa to Sicilia.
Und er akzeptierte dann doch das Verfahren mit den Fingerabdrücken, weil sonst kein anderer Weg für ihn bestanden hätte, um Lampedusa zu verlassen und ans Festland zu kommen.
I have been in Italy 10 months while I have been 10 months in Italy with a very serious condition.
Also er hat 10 Monate in Italien unter den widrigsten Bedingungen gelebt.
With lack of food and shelter.
Also ohne Essen und ohne Dach über dem Kopf.
No
ohne Schutz.
No education, no home. We was sleeping in the train stations.
Also es gab von Seiten der italienischen Behörden keinen Unterricht, keinen Sprachunterricht und er hat sich mit anderen in den Bahnhöfen aufgehalten, um dort die Nächte zu verbringen.
After that I decided to look for somewhere else to live and realize to go to Germany.
Und daraufhin hat er sich entschieden, nach einer anderen Alternative zu suchen, nach einem anderen Land und ist da dann auf Deutschland, nach Deutschland gekommen. Er hat sich entschieden, nach Deutschland zu gehen.
Why did you decide to go to Germany and not to another country? Warum hast du dich, Mohammed, dazu entschieden, nach Deutschland gerade zu gehen und nicht in ein anderes Land?
Because there is no life, there is no security. We were sleeping on the train stations for 10 months. No lack of food, no lack of shelter. Nothing is there in Italia. We were sleeping in Catania, the town called Catania in Sicilia. In 10 months, where the winter and the cold is taking place there, and there is no life. We can stay. We was checking 10 months and living in the train stations over there.
But the idea was just to leave Italy and go further to somewhere else. Or
I decided to look another country, Europe. And I decided to leave Italy and came to Germany.
Also die Situation war dort so untragbar für ihn, dass er sich dann entschieden hat, auf alle Fälle, er muss aus Italien weg und hat sich dann halt für Deutschland entschieden, oder zumindest für ein europäisches Land. Er wollte in Europa bleiben und jetzt ist er hier bei uns.
I asked asylum seeker for the German government at 11 October 2013.
Er hat dann den Antrag 2013 gestellt, hier Aufnahme zu finden.
2 months later, they sent me a letter saying you have been taken a fingerprint by Italy government, so you will be back to Italy.
2 Monate später, nachdem er hier angekommen war, hat er dann einen Brief bekommen von der Behörde und man hat ihm dann gesagt, es gibt einen Fingerabdruck von Ihnen in Italien und wir werden Sie nach Italien zurückschicken.
If I talk the current situation of Germany against the asylum seekers, I can say it is anti-humanity and all the asylum seekers live in Germany are in fear. Since the police are jumping into their houses at midnight and departing to other countries, that there is no life possibility.
Also er sagt, dass die Zustände, die er hier auch vorfindet, nicht in Ordnung sind, dass also der Umgang mit den Leuten, die hier Asyl suchen, derjenige ist, dass also bei zu Nacht schlafender Zeit die Leute aus ihren Häusern geholt werden, in denen sie wohnen und dann deportiert werden sollen.
Bevor wir über diese Flüchtlingsbewegung sprechen, die sich dagegen richtet, gegen diese Bedingungen, vielleicht können wir nochmal auf diesen yellow letter, auf diesen gelben Letter zurückkommen. Maybe before we are talking about the struggles against these conditions also in Germany, maybe we can talk before that again about this yellow letter and what it means also in this Dublin II Abkommen. Dublin II Abkommen.
The fingerprints that I told you is a system that the European countries agreed about 13 years ago. And then if you came to Europe, you must leave the country that you entered first. And this system is not all, is against humanity, it is against the life of the person.
Also es ist so, dass dieser Fingerprint, der Fingerabdruck, auf dieses Dublin II Abkommen zurückgeht und da geht es ja darum, dass also die Menschen, die in Europa Asyl finden wollen, in dem Land Asyl beantragen sollen, in dem sie zuerst ankommen.
Vielleicht können wir es nochmal ein bisschen klarer machen, wo auch dieses Dublin II Abkommen, über das wir auch hier in der Sendung für gesprochen haben, was auch oft in den Medien vorkommt, wie das eigentlich sich verhält zu diesem Dublin III Abkommen auch nochmal, was ja auch so ein bisschen rumgeistert in letzter Zeit.
Genau, hallo erstmal. Es wurde ja schon bisher genau richtig gesagt, dass die Dublin-Regelungen an sich dafür sorgen, dass geklärt ist, dass ein ankommender Flüchtling nur in einem Land einen Asylantrag stellt, ja. Und im Prinzip soll dann herausgefunden werden, welcher Staat dafür verantwortlich ist, dass überhaupt ein Flüchtling illegal einreisen konnte. Also sprich in dem Fall Italien oder wie es früher auch war, Griechenland. Es gibt dann die sogenannte Eurodac-Datenbank, wo die Fingerabdrücke gespeichert werden. Und sozusagen wie im Fall jetzt von Mahmoud ist es dann halt fatal, weil die sind werden registriert und sollen dann auch dorthin zurückgeschoben werden, obwohl halt diese Länder die Kapazitäten überhaupt nicht haben, wie wir ja gehört haben. Ja.
Was auch der Grund dafür ist, dass es in Griechenland dahin keine Dublin-2-Abschiebungen
genau.
mehr gibt.
Genau, es gibt ein Abschiebeverbot nach Griechenland, weil einfach der griechische Staat aufgrund der Krise dort nicht in der Lage ist, sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Mittlerweile ist es jetzt einfach so, dass bei Dublin 3, da haben sich einfach die Fristen auch etwas geändert. Es ist jetzt mittlerweile so, dass sag ich mal, wenn dieser gelbe Schein ins Haus flattert, das heißt, die Abschiebung steht bevor, dann haben die Betroffenen eine Woche Zeit, sich anwaltliche Hilfe zu nehmen, ja, und über einen Anwalt kann dann sozusagen ein Einspruch erhoben werden. Und es ist dann so, der Anwalt kostet natürlich Geld, der muss selbst finanziert werden von den Betroffenen, da werden in der Regel Preise von 500 bis 900 Euro für ein Dublin-Verfahren genommen.
Das sind jetzt nur die Anwaltskosten?
Genau.
Also die Verfahrenskosten sind da gar nicht mit drin?
Und was halt neu ist an Dublin 3 ist auf jeden Fall, dass die Frist sich ändert. Bisher war die Frist nicht so lang, dass ein Asylantrag in Deutschland gestellt werden kann. Es ist mittlerweile so, dass wenn ein halbes Jahr verstrichen ist, derjenige nicht mehr abgeschoben werden kann und dann hier in Deutschland einen Asylantrag stellen kann. Was natürlich ein halbes Jahr ist, natürlich eine sehr lange Zeit. Vor allen Dingen, weil die Betroffenen dürfen nicht abtauchen. Sobald sie abtauchen, verlängert sich diese Frist um anderthalb Jahre.
Ja, das ist natürlich eine Situation, die dass die Freiheit der Leute einschränkt. Und du möchtest was dazu sagen, Mahmoud?
I want to add only one point. According to the Geneva Convention on the Refugees of UNHCR says, as we know, Geneva Convention is signed at. In 1951.
Also von der, es gibt internationale Vereinbarungen, das ist die Genfer Konferenz von 1951. Darauf bezieht sich
jetzt. The Geneva Convention says, refugees should not be deported to a country where he or she faces a danger for life and freedom.
Ja, und in diesem Genfer Abkommen steht drin, dass Flüchtlinge nicht an Länder ausgeliefert werden können, wo ihr Leben und ihre Gesundheit in Gefahr sind.
So why the German government is deporting the people back where there is no life, where there is no nothing.
Und aber die deutsche Regierung hält sich nicht dran und deportiert Menschen in die sogenannten Herkunftsländer, wo sie zuerst registriert wurden, obwohl dort nicht gewährleistet ist, dass ihre Sicherheit oder ihr Leben geschützt sind.
And also the laws should be made to provide freedom, peace and a secure life for human being. And the Dublin regulation, there is no, inside Dublin regulation, there is no peace, there is no secure for life for human.
Und er sagt jetzt, dass also die Dublin Vereinbarungen, die getroffen wurden, 2 und 3, eben gegen diese Genfer Konventionen, die 1951 verabschiedet wurden, verstoßen, weil eben weder der Aspekt der Freiheit noch des friedlichen Existenz und auch der menschenwürdigen Bedingungen gewährleistet sind. Co. möchte aber dazu auch nochmal was sagen. Bitte, Co.
Genau, also diese Dublin-3-Regulierung führt jetzt einfach dazu, dass wir unglaublich viele Menschen hier in Deutschland haben, die davon betroffen sind. Also die von einer direkten Abschiebung nach Italien oder auch nach Ungarn gibt es natürlich auch andere Leute, die nicht über Italien nach Europa gekommen sind, die einfach von der Abschiebung bedroht sind, die ganz klar sagen, wir möchten nicht zurück in diese Länder, uns geht's dort nicht gut, wir kriegen dort keine Hilfe, die Bedingungen sind katastrophal. Ja, und es gibt einfach eine sehr, sehr große Gruppe, die sich mit diesem Problem konfrontiert sieht. Aber gleichzeitig bewegt sich auch diese Gruppe und gleichzeitig gibt es im Moment auch sehr viele motivierte Refugees, die sich zusammentun und sagen, wir wollen kämpfen, wir lassen uns das nicht länger gefallen. Stop Dublin Regulations. Ja.
Und zu diesen selbstorganisierten Flüchtlingskämpfen, die ja gerade in den letzten 2 Jahren, zumindest in Deutschland, so virulent geworden sind oder so stark geworden sind, vielleicht so besser, da haben wir ja auch schon häufig darüber gesprochen. Da gab es diesen Flüchtlingsmarsch nach Berlin, aus dem dann dieses Camp auf dem Oranienburg Oranienburger Platz in Berlin hervorgegangen ist. Es gibt diese Lampedusa in Hamburg-Gruppe, die ja sehr präsent auch in den Medien war, eben auch in Bezug zu dieser Demonstration im Dezember in Hamburg. Es gab aber auch Camps in kleineren Städten, also in Würzburg beispielsweise oder in Eisenhüttenstadt. Und immer wieder diese Märsche, die stattgefunden haben. Also da ist gerade eine ganz große Bewegung in Deutschland, aber eben auch in ganz Europa aktiv, die immer stärker wird.
Aktuell gibt es jetzt einfach auch in Frankfurt eine ganze Gruppe zu der Dublin-Problematik. Eine Vernetzung findet statt. Also Mahmoud ist jetzt zum Beispiel aus
Funkstadt?
Genau, danke. Aus Funkstadt. Also er ist auch extra angereist. Ja, wir haben in der Gruppe Refugees aus Bad Homburg, aus Funkstadt, aus Hanau, aus Oberursel, aus Grevenwiesbach, dankeschön. So alle Leute kommen zusammen und sagen, wir haben keine Lust mehr, wir lassen uns das nicht länger gefallen. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Demos zusammen organisiert. Also die Refugees sind an die No-Border-Gruppe rangetreten, haben gesagt, helft uns, wir haben das Recht zu demonstrieren. Helft uns das zu nutzen, bitte. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir helfen euch. Und zusammen ist dann einfach diese Dublin-Vernetzung entstanden.
Kurz nochmal, wir hatten ja auch vor einiger Zeit über die Situation auch in Oberursel berichtet hier beim ABS-Magazin. Das nur mal so als Hinweis. Man kann auch die Sendung nochmal bei uns auf der Internetseite absmagazin.de nachhören. Wer also jetzt das ein oder andere Stichwort hier bekommt in der Sendung und denkt, oh, da habe ich gar nicht zugehört, war ich nicht da, habt die Möglichkeit, das unter absmagazin.de, ich glaube jetzt mittlerweile die letzten anderthalb Jahre Sendungen, die wir gemacht haben, nochmal nachzuhören. Aber ich habe hier unterbrochen, Etta, bitte.
Ja, vielleicht fragen wir nochmal Mahmoud, wie er diese dieses Dublin-Vernetzungstreffen war mit den anderen Leuten. Mahmoud, what is your opinion about this meeting with Dublin two people?
Yeah, the Dublin regulation is already anti-humanity. For example, after the boat tragedy in Lampedusa in October 2013, with more than 360 people died.
Also er sagt, dass dieses Dublin II Abkommen unmenschlich ist. 360 Leute starben in which time?
October 2013.
Im Oktober, ach ja, Oktober 2013, wo die Menschen im Meer ertrunken sind. Ja, sorry. Ja.
There were many voices that called for a rethinking of the European migration policy.
Also es gab viele Stimmen, die gesagt haben, dass die europäische Flüchtlingspolitik daran schuld ist, dass die Menschen gestorben sind.
Instead, the EU political leaders have decided on further expansion of the European Border Agency.
Ja, also die einzigste Reaktion der europäischen politischen Verantwortlichen war, dass man also die Einheiten, die also die Grenzen verteidigen sollen bzw. schützen sollen, vergrößert hat und man da also mehr Personal und Mittel reingesteckt hat, um die Flüchtlinge wie auch immer abzuweisen oder von den Grenzen fernzuhalten oder vorm Ertrinken zu retten.
In the knowledge that more control will mean more suffering and death.
Also eine stärkere Kontrolle bedeutet eigentlich, dass noch mehr Menschen sterben werden.
And throughout Dublin 2 and 3, where are who survived the risky flight over the seas? Dublin 2 and 3, there is a very risk over the seas facing deportation in miserable conditions.
Also die Dublin 2 und 3 machen im Prinzip die Flucht übers Meer eigentlich so gefährlich, weil die Umstände, die nötig sind, um eine Flucht über das Mittelmeer antreten zu können, durch Dublin 2 und 3 verschärft wurden und das ist für viele eine tödliche Reise geworden.
The laws should be made to provide freedom, peace and secure life for human being, and the Dublin is not provided the freedom and the life for human being.
Eigentlich sollten die Gesetze die Freiheit und das Leben von Menschen schützen, von Menschenwesen, aber Dublin 2 und 3 machen eigentlich das Gegenteil und die Resultate, die daraus entstehen.
The Dublin 2 and 3 are playing with the lives of non-citizens and being against humanity.
Also der Schutz der Bürger in Europa geht auf Kosten der Menschlichkeit gegenüber den Flüchtlingen.
The Dublin rule is forcing the refugees to suicide.
Also letztendlich ist das im Prinzip ein Selbstmord, in den die Flüchtlinge gezwungen werden, auf diese Art und Weise die Flucht antreten zu müssen.
Die Flüchtlinge kritisieren eben auf einer Seite diese Dublin-II-Abschiebung oder dass sie davon betroffen sind. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist immer diese Residenzpflicht, von denen die Leute eben jetzt auch gerade in Deutschland betroffen sind, dass sie sich eben nicht außerhalb eines Bundeslandes oder eines bestimmten Regierungsbezirks, das ist unterschiedlich von den einzelnen Gesetzen in den Bundesländern, sich da hinaus bewegen können. Und da ist jetzt gibt es jetzt einen großen Protestmarsch, der sich gerade dagegen richtet. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen.
Ja.
So, one problem is this Dublin II, there's also this Residenzpflicht, which is a big problem. Maybe we can talk about that, Mahmoud.
The deportation.
It's a Residenzpflicht. When you're living in Germany, maybe in Hessen, you are not allowed to go outside of Hessen.
Yeah. In generally.
And I know you're planning a trip to Brussels.
Yeah. Now, in generally, when I'm living in Funkstadt, I have an Ausweis. This Ausweis is not allowed to go even Hanover, Berlin, and somewhere else. And we want to participate the march which is taking place to Brussels, starting from Kiel to Brussels.
Also Mahmoud er wohnt ja in Funkstadt, einen Ausweis für Hessen. Er darf weder nach Hannover oder nach Berlin und er möchte halt gerne zu diesem Marsch zum Beispiel daran auch teilnehmen, an dem Marsch nach Brüssel.
This system is not respecting the human right and also is not respecting us to participate such kind of march.
Also diese Residenzpflicht ist im Prinzip ein Verstoß gegen die Menschenwürde und verhindert, dass also das auch das Recht auf Reisen und das Recht auf Teilnahme an solchen Veranstaltungen, Demonstrationen, also verhindert im Prinzip die Teilnahme an dieser Veranstaltung Marsch auf Brüssel für ihn.
Vielleicht nochmal konkret, was ist geplant mit diesem Marsch auf Brüssel?
Die Idee davon ist entstanden durch verschiedene Refugee-Gruppen in ganz Europa, Non-Citizen-Gruppen, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, ja, wir möchten etwas tun, wir möchten protestieren gegen all diese, gegen das, was im Moment läuft. Wir wollen verschiedene Forderungen stellen und zum einen uns gegen die Residenzpflicht richten, einen Akt des zivilen Ungehorsams üben, indem wir symbolische Grenzübergänge mit Leuten, die betroffen sind, die das eigentlich nicht dürfen, tun. Wir fordern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Flucht und Migration. Wir wollen, dass die Internierung der Flüchtlinge in Lagern und die ewigen Dublin-Abschiebungen, dass es endlich ein Ende hat und dass den Menschen endlich ein Recht auf Asyl zugesprochen wird. Das Ganze findet anlässlich der Wahl zum Europäischen Parlament am 25.05. statt und endet sozusagen mit dem Gipfel des Europäischen Rates in Brüssel, weil dort auch verschiedene sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden zum Thema Migration und Asyl. Das Ganze soll so aussehen, dass der erste Grenzübergang am 18.05. in Kehl, das ist eine kleine Stadt in Deutschland, stattfinden wird, rüber nach Straßburg. Und das ist auch die, sag ich mal, der entscheidendste Grenzübergang, weil es einfach, das ist die Auftaktveranstaltung. Und da sollen natürlich möglichst viele Menschen teilnehmen, um eben auch Leute wie Mahmoud, der sagt, ich möchte da teilnehmen, ich möchte das unterstützen, ich möchte mich wehren, einfach die Leute zu schützen.
Ja. Weil Mahmoud eben keinen Ausweis hat, um da eigentlich hingehen zu können.
Genau.
Er
verletzt
seine Residenzpflicht damit.
Genau, und der Marsch an sich wird 450 Kilometer zu Fuß von eben Straßburg bis nach Brüssel gehen. Es wird zu 4 Grenzübergängen in dieser Zeit kommen und es wird auch zu verschiedenen Aktionen kommen, unter anderem zum Beispiel also mehrere Demonstrationen, aber auch eine symbolische Aktion im Ort Schengen, wo ja das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde, was ja auch sehr maßgeblich ist für die rassistische Politik in der Europäischen Union.
Und was gleichzeitig uns sichert, dass wir uns recht frei eigentlich
genau.
in der EU bewegen
genau.
können, andere Leute aber gerade nicht.
Genau, ja, so sieht es aus.
Vielleicht können wir nochmal darauf kommen, wo kann man sich darüber informieren? Also klar, beim ABS-Magazin, wir werden darüber berichten. aber vielleicht nochmal für die Leute, die vielleicht das nochmal schriftlich
genau.
irgendwo lesen mögen.
Also man kann sich auf der Homepage des March of Freedom informieren. Das ist http://freedom.frontex.noblogs.org. Dort findet ihr alle Informationen, die Route, aber auch, was noch an Hilfe gebraucht wird, Kontaktadressen und so weiter und natürlich auch die verschiedenen Grenzübergänge und so weiter. Und falls Interesse besteht, in Frankfurt mitzufahren, könnt ihr euch an die No-Border-Gruppe in Frankfurt richten und wir sind auf Facebook unter genau dem Namen zu finden.
Sagst du den Namen nochmal, weil ich finde ihn ein bisschen sperrig, um ihn jetzt einmal, sag ihn nochmal langsam, die Internetadresse bitte.
Gut, die Internetadresse für den March of Freedom ist http://freedomnotfrontex.noblocks.org.
Und die No-Border-Gruppe und das Dublin-Vernetzungstreffen mit den selbstorganisierten Refugees hier aus der Region, über das wir gerade schon gesprochen haben, die haben noch was anderes ausgeheckt. Nicht nur diesen Marsch nach Brüssel, sondern auch noch eine Demonstration morgen.
Genau. Also am 8. Mai findet eine Demonstration am Flughafen in Frankfurt statt, Terminal 1. Start ist um 15 Uhr. Und es ist eine Demonstration für Refugees, aber auch für Unterstützer, die sich einfach gegen diese Abschiebung, gegen die Dublin Regulations zur Wehr setzen wollen.
Ja, und damit ist unsere erste halbe Stunde auch schon um.
Thank you so much.
Thank you so much
das, Mahmoud und Co.
for being here.
I want to thank also the people who invited me, invited us here.
Yeah.
I want to thank also Mrs.
Etta
and
Niels.
Yeah, Niels. I want to say only one word for
please.
The people who is listening for us. Come with us to the Frankfurt airport to protest against the big and the hidden deportation business which is taking place especially in Frankfurt airport and the other airports in Germany. And we are here to stay because we are human being and we have a right and responsibility to live in Germany.
Also er hat nochmal alle aufgerufen dazu, zu der Veranstaltung zu kommen am Flughafen am 8. Mai. Und das ist eine Veranstaltung, die von Refugees, also von Flüchtlingen, mit uns Deutschen zusammen veranstaltet werden sollen. Und als Solidaritätsaktion gegen die unmenschlichen Bedingungen und gegen die Abschiebepolitik von Dublin 2 und 3.
Und vor allem, wir sind hier, um zu bleiben.
Ja.
Vielen Dank nochmal. See you again.
Okay.
Thank you.
Man wird versuchen, dich zu brechen, dich umzuerziehen. Also dachte ich mir, Regierung stürzt.
Ja, ihr seid immer noch, beziehungsweise wir sind immer noch, diesen Spruch bringe ich auch ständig, schrecklich. Wir sind bei Radio X, ABS Magazin, heute am 8. Nein, was ist heute? Heute ist der 7. Heute
ist der 7.
Ja, das ist manchmal so. Aber wir produzieren hier live bevor für euch. Ausnahmsweise, das nächste Mal sind wir dann wieder wirklich livehaftig am Sendetag auch im Studio. Es liegt aber daran, dass unsere Gäste morgen einfach keine Zeit hatten und deswegen haben wir die Sendung heute hier aus Studio 2 vorproduziert. Und das ist eigentlich auch mal ein schönes Erlebnis für mich. So, das ist in alten Zeiten irgendwie ein bisschen schwelgen. Früher war ja das Studio 1 genauso wie hier das Studio 2. Und ja, aber das sind alles so Dinge, die euch da Hause überhaupt nicht interessieren. Euch interessiert das nächste Thema, das wir mitgebracht haben. Und zu diesem Thema haben wir Herrn Eberhard Enz eingeladen. Hallo Eberhard.
Hallo.
Guten Tag. Ich gebe dir das Mikrofon noch ein bisschen näher, dass deine Stimme besser rüberkommt.
Alles klar.
Und Eberhard ist, wir haben uns hier auf das Du geeinigt. Eberhard ist Lehrer für Musik und Mathematik an der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach. Vielleicht kannst du ganz kurz eure Schule vorstellen, was das für eine Schule ist?
Ja, eine berufsbildende Schule mit vielen verschiedenen Schulformen, Fachoberschule, Berufsschule, Fachschule für Sozialpädagogik, halt sehr vielfältig, wie halt heute so Berufsschulen sind.
Und wie viele Schüler sind da so immer unterwegs?
Circa 1300.
Also eine große Einrichtung im Offenbach. Und die Käthe-Kollwitz-Schule ist sozusagen in den Fokus unserer Aufmerksamkeit letztes Jahr gerückt. Da hat sie nämlich mit drei anderen Schulen zusammen den Aachener Friedenspreis bekommen. Und bei diesem Aachener Friedenspreis werden Bürgerinnen ausgezeichnet, die sich eben dem Thema Frieden auf die eine oder andere Art und Weise annähern. Und dieser Aachener Friedenspreis ist im Prinzip zum Karlspreis, der auch in Aachen verliehen wird, eine Gegenveranstaltung, die mittlerweile schon seit über 20 Jahren, glaube ich, stattfindet und auch große Resonanz in der Öffentlichkeit hat. Und eben die Käthe-Kollwitz-Schule war eine dieser Schulen, die den Aachener Friedenspreis bekommen hat, weil sie sich nämlich gegen Bundeswehrwerbung eben in ihrer Schule, in der Käthe-Kollwitz-Schule, ausgesprochen hat. Aber da möchte ich dich jetzt bitten, Eberhard, du bist ja derjenige, der da am Puls der Zeit sitzt und war, uns zu erklären, was ist denn da passiert? Was hat ihr denn in der Käthe-Kollwitz-Schule gemacht und wieso wollt ihr keine Bundeswehr in der Schule haben? Das sind also nette junge Männer in Uniform.
Ja, aber die ihr Handwerk fürs Militär verrichten. Ja, also es ist ja so, dass im November 2010 das Hessische Kultusministerium eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr geschlossen hat. Und wir waren uns innerhalb der GEW an der Schule, wir sind recht gut organisiert von der Lehrerschaft her, so ungefähr 40%. Wir sind insgesamt 110, 115
Lehrer. Also Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, ja.
Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass wir das zum Thema im Kollegium machen wollten, dass wir die Kollegen darüber aufklären wollten und dass wir versuchen wollten, einen Beschluss dagegen herbeizuführen.
Vielleicht nochmal eine Nachfrage. Das fällt zusammen mit der Abschaffung des Wehrdienstes dann.
Wann wurde der abgeschafft? Ja, das war dann ja schon der Fall gewesen.
Die Aussetzung. Die Aussetzung.
Die Aussetzung.
Abgeschafft ist nicht Aussetzung. Die Aussetzung,
sehr wichtig. Es ist nicht abgeschafft, genau. Ja, und dann war es halt so, dann haben wir uns halt innerhalb der GEW darauf vorbereitet und haben dann als erstes mal dafür gesorgt, dass der Punkt als Tagesordnungspunkt auf eine Gesamtkonferenz genommen wird, Thema Bundeswehr, und haben dann halt, das haben wir eigentlich mit zwei Kollegen gemacht, wir haben uns dann darauf vorbereitet und haben den Kollegen halt erzählt, was es einmal mit der Kooperationsvereinbarung auf sich hat und warum wir meinen, dass wir dagegen Stellung beziehen sollten. Und das ist ja jetzt 2011 gewesen und wir sind also, meiner Erinnerung nach, ja, so war es schon, sind wir auch auf die Militarisierung insgesamt, den immer stärkeren Einfluss der Militärs in der Gesellschaft eingegangen, in dem, was wir den Kollegen vorgestellt haben. Und an was ich mich gut erinnere, das war, dass die Kollegen vor allem sehr empört und entsetzt darüber waren, als ich ihnen erzählt habe, wie die Bundeswehr in den letzten Jahren praktisch Parallelstrukturen zur Zivilverwaltung aufgebaut hat, die sogenannten Verbindungskommandos oder Heimatschutz, wo sie praktisch zu jeder Kreisverwaltung, zu jeder Stadtverwaltung immer als Pendant dazu sozusagen ein Gremium der Bundeswehr haben, was von Reservisten geführt wird. Und wo sie im Grunde genommen die Zivilorganisationen wie Rotes Kreuz, wie Arbeiter-Samariter-Bund und DLRG und so weiter immer mehr unter ihre Knute nehmen, also unter ihr Kommando nehmen. Das war so ein Punkt, der den Kollegen weitestgehend unbekannt war.
Der ist, glaube ich, auch so in der Allgemeinheit auch nicht so bekannt. Also es ist nicht nur in deinem Kollegium so, sondern das ist auch in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, dass also die Bundeswehr eigene Strukturen zu der normalen Zivilverwaltung hier in diesem Land aufbaut.
Ja, das ist so und das ist inzwischen abgeschlossen und es hat hier auch Initiativen in Frankfurt gegeben. Es waren nicht sehr viele, aber sie haben es getan und haben sich zum Beispiel öffentlich dagegen ausgesprochen, dass dieses Verbindungskommando im Römer stationiert ist und wurden damals Plakate gemacht und so. Also da ist einiges gelaufen. Ja. So, und dann hat die gab es einen Antrag und dann wurde abgestimmt und der Antrag war sehr einfach oder der Beschluss war sehr einfach. Er hieß nämlich, die Gesamtkonferenz lehnt diese Kooperationsvereinbarung ab und wir wollen keine Jugendoffiziere an der Schule haben. So. Und dieser Beschluss, der ist mit sehr großer Mehrheit gefasst worden. Es waren so bisschen mehr als 70 Kollegen und es war eine Gegenstimme und 9 Enthaltungen, glaube ich. So, das war das. Einen Tag später hat dann die sogenannte Schulkonferenz stattgefunden. Das ist das höchste Organ an einer Schule hier in Hessen.
Vielleicht kurz erklären, viele unserer Hörer sind schon lange aus der Schule raus.
Es ist sozusagen das höchste Organ. Es ist wesentlich kleiner als die Gesamtkonferenz. Die Gesamtkonferenz umfasst alle Lehrer. Und die Schulkonferenz, dort sind Vertreter von Lehrern, von Schülern und von Eltern drin, plus Schulleitung. Und außerdem sind drin, die Stimmrecht haben. Und ich war damals Mitglied dieser, also gewähltes Mitglied dieser Schulkonferenz. Und es sind auch drin der Vertreter der Wirtschaft und Vertreter der Gewerkschaften. Mhm. So. Und dann hat die Schulkonferenz über dasselbe Thema einen Tag später diskutiert und hat sich dann entschlossen, diesen Beschluss zu übernehmen und hat dann aber gesagt, wir wollen auch eine inhaltliche Begründung dazu haben, warum wir dagegen sind. Und das würde ich ganz gerne mal vorlesen,
ja, weil
wir
haben
ziemlich
Boden ja
geschlagen.
Auch ein zentraler Punkt dabei.
Also die Begründung ist, die Bundeswehr ist keine Verteidigungsarmee mehr wie vom Grundgesetz vorgesehen. Sie ist eine Armee im Einsatz und dient den Interessen der Wirtschaft, wie der Sicherung der Rohstoff- und Warenströme, der Transportwege und vielem mehr. So als offizielle Regierungspolitik festgeschrieben im Weißbuch der Bundesregierung im Jahr 2006. Wir wollen nicht, dass unsere Schülerinnen und Schüler für einen Krieg gegen andere Völker rekrutiert werden. Und wir wollen auch nicht, dass sich die Bundeswehr als friedensschaffende Kraft anpreisen kann. Deshalb lehnen wir es ab, dass Jugendoffiziere der Bundeswehr an die Käthe-Kollwitz-Schule kommen und stellen uns damit einer immer stärkeren Militarisierung der Gesellschaft entgegen. Und dieser Beschluss ist einstimmig gefasst worden.
Es kam dann also jetzt letztes Jahr im September 2013 dann dazu, dass ihr den Aachener Friedenspreis mit zwei anderen Schulen, einmal Duisburg und Berlin.
Düsseldorf
und Berlin. Gut, Düsseldorf und Berlin bekommen habt.
Bedeutet das tatsächlich, dass es nur diese drei Schulen von allen Schulen in Deutschland gab, die sich dagegen ausgesprochen haben, diese Jugendoffiziere an ihre Schule zu lassen?
Nein, es gab ein paar mehr. Mhm. Nicht sehr viele. Mhm. Es gibt mehr, aber nicht sehr viele. Und ich glaube, wir gehörten zu den ersten Schulen, die das gemacht haben.
Und es hat sicherlich jetzt sehr viel Mut gemacht, anderen Schulen dieses Thema aufzugreifen. Es nicht einfach nur durchzuwinken, so ein Erlass, sondern dann auch tatsächlich darüber zu diskutieren und sich vielleicht dann auch dagegen auszusprechen.
Ich weiß nicht genau, ob da so viel Mut in anderen Kollegen geschöpft wurde. Also ich kann nur feststellen, dass in Hessen ist es nicht so gewesen, dass seit Verleihung des Friedenspreises plötzlich massenhafte Kollegen solche ähnlichen Beschlüsse gefasst haben. Ja. Das ist nicht der Fall.
Ich möchte gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen, was das für Wogen auch geschlagen hat. Also beziehungsweise da gar keine Wogen, die es geschlagen hat. Das ist das Interessante daran. Also es hat eigentlich im Prinzip bis 2013 gebraucht.
Zwei Jahre,
dass da der Friedenspreis verliehen wurde. Also ist ja bei der Beschlusslage so gewesen. Hat das denn im schulischen Alltag zu einer Veränderung geführt oder zu einem weiteren Diskurs? Oder wie ist es dazu eigentlich gekommen, dass dann die Käthe-Kollwitz-Schule bis nach Aachen durchgedrungen ist mit ihrem Beschluss, den sie gefasst hat?
Ja, das kann ich kurz erzählen. Ich meine, wir haben den Beschluss ja nicht gefasst wegen des Aachener Friedenspreises.
Ja,
den haben wir dann halt zwei Jahre später bekommen. Nee, es ist ja so gewesen, nachdem diese Beschlüsse gefasst wurden, haben wir als GEW-Schulgruppe sie verbreitet. Also sonst wären sie irgendwo im Rahmen von Protokollen in Aktenordnern verrottet und nie wieder gesehen. Ja, die Schulleitung macht das nicht. Also wir haben das einfach gemacht als GEW. Und dadurch ist das dann eigentlich sehr schnell auch bundesweit in der Friedensbewegung bekannt geworden. Und so kam es dann, dass wir dann einzelne Einladungen bekommen haben. Also was weiß ich, ich war dann bei der GEW in München eingeladen als Referent und dann war ich in Düsseldorf bei der DFGVK, Deutsche Friedensgesellschaft und GEW. Also wir hatten verschiedene Einladungen bekommen. Ja, und dann lief das an der Schule. Es war ja ganz interessant, wie das dann an der Schule lief. Also in der Schule war es halt so, ich habe dann in den Konferenzen den Kollegen berichtet, ja, Kollegen, wir hatten dort eine Einladung und da bin ich hingefahren und da bin ich hingefahren. Die Kollegen haben sich immer total gefreut, weil die fanden das gut. Und unsere Schulleiterin hielt sich immer sehr bedeckt. Man muss sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir den Beschluss gefasst hatten, war sie noch nicht an der Schule. Sie kam zwei Monate später und sie wusste natürlich von der Existenz dieses Beschlusses, aber hat sich öffentlich da nicht dazu geäußert. Und dann, wo die Wogen dann richtig hochgingen an der Schule, das war, als ich durch reinen Zufall mitbekommen habe, dass es eine Anfrage aus Mürfelden-Walldorf gab von einer Initiative Bertha ohne Militär. Das sind Leute, die sich dafür einsetzen, dass die Bertha von Suttner-Schule in Langen, glaube ich, oder Mürfelden.
Mürfelden-Walldorf.
Genau. Dass da endlich mal die Bundeswehr nicht zu den Ausbildungsmessen, die jährlich stattfinden, eingeladen wird. Also eine Initiative außerhalb der Schule. Und diese Initiative hat ganz offiziell sich an unsere Schule gewandt und hat gesagt, sie möchten eine Veranstaltung machen und ob da nicht ein Referent kommen kann. Und das wurde von der Schulleiterin nie bekannt gemacht innerhalb der Schule. Und durch reinen Zufall etwa 2-3 Monate später habe ich das mitbekommen, dass die angefragt hatten. Ich rief die an wegen was ganz anderem und dann sagten die, ach, du bist von der Käthe-Kollwitz-Schule, das ist ja interessant, wir haben an eure Schulleiterin eine Anfrage geschrieben. Und daraufhin hat sie nicht geantwortet. Und dann habe ich gesagt, dann schickt mir doch mal den Briefwechsel zu. Und das haben sie dann gemacht. Und dann habe ich das in einer Gesamtkonferenz, habe ich die Schulleiterin darauf angesprochen. Und sie hat das dann erst abgestritten, dass überhaupt sowas gekommen ist. Und dann habe ich ihr vorgelesen, was da an Anfrage da gewesen ist und so weiter. Es wurde dem Kollegium total deutlich, dass die Schulleiterin, die wollte damit nichts zu tun haben und hat so getan, als wüsste sie nichts, was nicht gestimmt hat.
Worum geht's der Schulleitung da? Also wie erklärt ihr von der GEW euch das? Ist das einfach, dass man keine Aufmerksamkeit in der Hinsicht haben möchte, einfach keinen weiteren Stress, keinen Aufwand? Oder ist es auch irgendwie politisch intendiert, da zu sagen, so nö, wir wollen jetzt hier gerne Bundeswehrleute an der Schule haben?
Warum warum macht die Schulleiterin das? Weiß ich nicht, müsste sie mal selber fragen.
Aber ihr vermutet kein politisches Kalkül, es ist eine persönliche Meinung.
Da kann man jetzt Vermutungen anstellen, aber wir haben uns gegen diese Kooperationsvereinbarung gestellt, ja. Und die Schulleiterin war verhältnismäßig neu an der Schule und wollte wahrscheinlich einfach keinen Wirbel haben, aber das war dann natürlich ein sehr ungeschicktes Vorgehen, es zu versuchen durch Verschweigen zu machen, anstatt sich offen auseinanderzusetzen.
Also ist dann später gekommen. Wir hatten ja 2013 im September vom ABS-Magazin aus auch die Anfrage an die Schule geschickt, auch schriftlich, also E-Mail schriftlich und auch ich habe versucht auch persönlich nachzuhaken und da wurde mir halt gesagt, ja, es wäre so viel Aufregung jetzt an der Schule und da wollte man erstmal ein bisschen abwarten, wo man sich dann mit der Presse, mit noch mehr Presse, so war das die Aussage, auseinandersetzt. Und dann war halt Schweigen im Wald und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass also jetzt über gewerkschaftliche Kontakte da der Kontakt zu dir entstanden ist, dass wir das nochmal aufnehmen können und das macht einfach, ja, es hat ein Geschmäckle, wenn man das als Außenstehender jetzt von so einer Radiosendung aus betrachtet, dass man vermuten kann. Aber wir wollen keine Vermutungen äußern, wir wollen keine Mutmaßungen, da sind wir auch gar nicht bemächtigt dazu, sowas zu tun. Ich möchte gerne jetzt nochmal, also die Reaktion in der Schule war mäßig, die Reaktion außerhalb war dafür umso größer. Ihr hast jetzt erzählt von der Bertha von Suttner Schule in Mürfelden-Walldorf, dass da also die eine Initiative gibt, die eben genau das vermeiden möchte, dass also Bundeswehr in Schulen auf Bildungsmessen ist. Nachdem wir also jetzt mal so die Situation in der Schule beleuchtet haben, würde ich trotzdem gerne auch nochmal auf eine allgemein gesellschaftliche Ebene kommen.
Ja, vielleicht darf ich doch noch mal ganz kurz einen Gang zurück, weil das ist, glaube ich, schon wichtig. Also die Schulleiterin hat euch ja abgesagt, es sei so viel Aufregung, ja?
Hast du gesagt. Ja.
Also die Einzige, die sich über den Beschluss aufregt, ist sie. Das ist Tatsache. Ja, und sie hat also einfach in der ganzen letzten Zeit immer Versuche unternommen, das ganz tief zu hängen. Und als wir dann schließlich auserkoren waren, diesen Aachener Friedenspreis zu bekommen, da ist, denke ich, so ihre Haltung die gewesen, naja, den Friedenspreis nehmen wir an, aber wir stehen nicht für das gerade, oder sie steht nicht für das gerade, was das Kollegium beschlossen hat. Deshalb ist es eine ganz witzige Geschichte, also wenn ihr mal auf die Website der Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach guckt, dann seht ihr da, dann brüstet sich die Schule damit, dass sie den Friedenspreis bekommen hat, aber steht überhaupt nicht da, für was? Und es steht auch nicht da, was wir da beschlossen haben. Und bis zum heutigen Zeitpunkt hat die Käthe-Kollwitz-Schule offiziell diesen Beschluss nie irgendwo öffentlich gemacht. Nie. Also ist das heute. Das heißt, das haben wir als Gewerkschafter gemacht, ja. Also so viel nur dazu. Mhm. Ja.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sprechen. Also wie das über die mit der Preisverleihung dann auch noch war. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, bevor wir dann versuchen, das mal so ein bisschen allgemeingesellschaftlich auch einzuschätzen, ja, und zu bewerten.
Ja gut, die Preisverleihung, die lief halt in Aachen über die Bühne, ja. Sie war nicht dabei.
Sie hat also die Schulleiterin.
Die Schulleiterin, ja, selbstverständlich. Es war von Berlin aus war auch der Schulleiter dabei. Mhm. Von der Käthe-Kollwitz-Schule nicht. Da waren wir, war es der Stellvertreter. Und zwei weitere GEW-Kollegen, also ich und der andere Kollege, die das forciert haben, ja. Und dann wurde halt der Preis verliehen, ja. Das war's. Aber ansonsten, die Schulleiterin wollte da nicht präsent sein.
Ist es denn jetzt noch an der Käthe-Kollwitz-Schule ein Thema? Also auch jetzt für die Schüler? Die Schule ist ja nicht zum Selbstzweck da, sondern die Schule ist ja eigentlich für, ja, Schüler da.
Also es ist einmal, ja, selbstverständlich, klar, es ist eine wichtige Frage, ne? Also ich sag mal, einmal muss man sagen, dass dann etwas später auch die Schülervertretung einen ganz ähnlichen Beschluss gefasst hat. Das war dann also im Jahr, jetzt lass mich schnell überlegen, das war 2012, hat die einen ganz ähnlichen Beschluss gefasst. Leider haben die Schüler diesen Beschluss nicht öffentlich publik gemacht. Das ist sehr, sehr schade, weil es gerade auch nach dem, was ich weiß, auch hier von Frankfurt und auch anderswo fast keine Schülervertretung gibt, die überhaupt dagegen Stellung beziehen. Hm. Und unsere haben das gemacht, haben es aber leider nicht veröffentlicht. Jetzt ist es so, dass bei uns an der Schule irgendwie so Projekttage geplant sind. Wir versuchen schon seit langer Zeit überhaupt mal eine Veranstaltung zu machen, wo das Ganze drumherum und unsere Beschlüsse an der Schule überhaupt mal bekannt gemacht werden. Die hat im Grunde genommen nicht stattgefunden. Es hat so eine Feigenblattveranstaltung stattgefunden, wo Schüler versammelt wurden, wo gesagt wurde, wir haben den Aachener Friedenspreis bekommen und so weiter und so weiter. Und dann wurde über den Friedenspreis erzählt, aber nicht, was wir da beschlossen haben. Also, ja. Mhm. Und jetzt ist es so, dass Projekttage geplant sind. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, wo auch Kollegen mitmachen. Ich bin aus dieser Arbeitsgruppe dann ausgestiegen, als die Schulleiterin den tollen Vorschlag machte. Man könnte doch dazu Bundeswehroffiziere einladen, um da eine Podiumsdiskussion zu machen. Da habe ich gesagt, so Kollegen, nein, danke, an dieser Arbeitsgruppe nehme ich nicht teil.
Mhm. Also in Anbetracht der Zeit, die uns jetzt noch bleibt, unsere Sendezeit geht nämlich auch zu Ende, denke ich, ist es nochmal wichtig, einfach auch nochmal das gesellschaftlich ein bisschen einzuordnen. Und also es gibt schon seit langem, wir hatten vor einiger Zeit ja auch von Solid-Leute hier, die kein Werben fürs Sterben gemacht haben, die Aktionen auch immer noch durchführen. Und ihr von der GEW und mit anderen Gruppen zusammen seid da auch recht umtriebig. Ich gebe jetzt mal dieses Stichwort, das für dich eigentlich kein Stichwort ist, aber gerade weil du da so schön drauf reagierst, ist es eben doch eines, nämlich Friedenspädagogik. Ja. Und das ist ja so ein schönes Wort, was in aller Munde ist, auch in aller Pädagogenmunde. Was bedeutet das, beziehungsweise bedeutet das für dich nicht? Und vielleicht können wir auch nochmal auf diese andere Aktionen eingehen, um da so, also mit den Schlag, auch Brückenschlag thematisch zu bekommen, weil Gründe, warum der Mohammed, unser Gast, aus der ersten halben Stunde her geflohen ist, ist der zunehmende Militarismus, ist Kriege in aller Welt. Und ja, jetzt geht das Wort an dich.
Ja, also ich selber kann mit dieser Friedenspädagogik nichts anfangen. Ich lehne das ab, weil es wird so getan, als sei das friedliche Miteinander von Menschen gleichzusetzen mit dem friedlichen Miteinander von Staaten. Also du wirst neue Kriege, die drohen meiner Ansicht nach, die wirst du nicht dadurch verhindern, dass du sagst, lieber Schüler Paul, tu mal der Else keine Ohrfeige geben, sondern mach mal gewaltfrei. Das ist dummes Zeug. Die Bundeswehr hat ihre Wehrpflicht ausgesetzt, hast du ja vorhin auch gesagt. Ja. Ne? Bloß, sie meiner Ansicht nach, ist meine feste Meinung, bereiten sie sich definitiv auf Kriege vor, und zwar auf große Kriege. Da ist das, was jetzt in Afghanistan passiert war, das waren Vorübungen dazu. Meines Erachtens nach ist sehr, sehr klar, ihr Blick geht gen Osten, das alte Ziel, Russland, die Bodenschätze und so weiter. Und immerhin hat ja dieses Deutschland, ich sag mal, sich schon zweimal mit Riesenkriegen, die sie angezettelt haben, mit zwei Weltkriegen aus seinen Krisen versucht zu retten. Ja, der Zweite Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise 1929. Ja, und mal nicht zu vergessen, wir stecken mittendrin in der dritten Weltwirtschaftskrise. Sie ist nicht vorbei. Mhm. Ja, mhm. Und sie bereiten sich alle auf Krieg vor. Und deswegen sage ich mal, das ist meiner Ansicht nach auch der Hintergrund, warum sie so ganz massiv um die Jugend werben. Es geht einerseits um den Nachwuchs, aber das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Weil wenn es zum Krieg kommt, Kanonenfutter finden die ganz schnell. Hm. Dazu brauchen sie keine.
Man sieht es ja auch an der Art der Werbung für die Bundeswehr, die betrieben wird, die in ihrer Sprache sich geändert Richtig. Hat. Also Werbespots, wo es eben darum um Erlebnis, Urlaub, Sport.
Coole Beachpartys. Das ist jetzt wörtlich Bravo, ja? Coole Beachpartys.
Genau, wir haben ja auch schon hier häufiger mal über die Sicherheitskonferenz in München gesprochen, wo ein ähnlicher Ton angeschlagen worden ist, wie das, was du jetzt gerade sagst, ja. Mhm.
Vielleicht kann man jetzt noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Wir haben nämlich jetzt nur noch ganz wenig Zeit. Ja. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Aktionen und da gibt es also eine, die einen ganz markigen Namen trägt. Das nennt sich Klassenkampf statt Weltkrieg. Ja. Und da gab es Aktionen, die deutsche Aktivisten zusammen mit Polen und Tschechen gemacht haben. Genau. Und vielleicht kannst du uns noch mal in zwei, drei Sätzen kurz was dazu sagen. Und wer dieses Stichwort Klassenkampf statt Weltkrieg in die Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, der wird da auch weitere Informationen finden.
Genau.
Ja, bitte Eberhard.
Ja, das ist eine internationale Antikriegsaktion, die es schon lange gibt und die das erste Mal mit 5 oder 6 Militär-LKWs nach Tschechien und Polen aufgebrochen ist. Und das ist eine Aktion, die ich unterstütze und bei der ich auch mitmache, weil ich glaube, man muss es auch über die Schule hinaus machen, das ist nicht ausreichend. Und es geht einfach darum, sozusagen die Menschen in Tschechien und Polen davor zu warnen, dass dieses Deutschland sie ganz massiv bedroht. Ökonomisch haben sie es schon fast kassiert. Ja, also Tschechien ziemlich sicher. Hängen natürlich auch noch andere kapitalistische Staaten drin, ist klar. Aber die Bundesrepublik ganz besonders. Und da haben wir solche Aktionszüge nach Tschechien und Polen gemacht und haben dann, der erste fand 2011 statt, haben uns viele davor gewarnt, seid ihr verrückt nach Polen zu fahren, da hat die Kirche so einen großen Einfluss und so weiter und so weiter. Und wir hatten sehr, sehr positive Reaktionen in Polen und in Tschechien, auch von der normalen Bevölkerung, so der einfachen Bevölkerung. Und das hat dann dazu geführt, dass ein Bündnis zustande gekommen ist, auch mit polnischen und tschechischen Organisationen, die dann im Jahr 2013, das war im letzten Jahr, das wiederholt haben, also vor allem nach Polen gefahren sind, um die Menschen dort zu warnen. Und dieses Bündnis besteht und es sind auch Organisationen aus der früheren DDR dabei und wird den Antikriegskampf weiterführen.
Ja. Also ist auch wichtig, da einen gewissen Internationalismus nach wie vor zu pflegen. Und das ist eigentlich das Grundelement bei Völkerverständigung. Und das sollte man, wenn ich das so richtig verstehe, nicht der politischen Klasse überlassen, sondern man sollte sich da selber einmischen.
Antimilitarismus ist wichtig, bleibt wichtig, wie du sagst, und ist vielleicht auch gerade wichtig heute an dem Tag, eben am 7.5. Mai heute in der Vorproduktion, aber eben weil der 8. Mai morgen dann oder übermorgen, je nachdem,
wie man es Donnerstag, jetzt,
am Donnerstag kommt, also das Ende des Zweiten Weltkriegs. Deswegen ist es so wichtig, ja, eben Europa auch über in Europa über dieses Thema zu sprechen. Es gäbe da noch ganz viel zu sagen. Mir fällt doch die Zivilklausel ein an Universitäten. Ist ein wichtiges Thema auch, das so ein bisschen spiegelt vielleicht die Bewegung, die ihr jetzt an den Schulen angefangen habt, die da hoffentlich weitergeht. Also da gäbe es noch viel zu besprechen. Wir machen das. Wir bleiben am Ball und hoffen, wir sehen dich nochmal wieder und schauen,
wie es so... Wenn ihr mich einladet, komme ich wieder.
Ja. Gut, das ist doch ein Versprechen und das werden wir einlösen. Und dann bleibt uns noch, uns zu verabschieden.
Genau, uns Nils Björn Schmidtke
und Etta Kivili und
den Eberhard Enz.
Und den Eberhard Enz, vielen Dank, dass du da warst und auch an unsere Gäste Co. und Mohammed. Und nächste Woche geht's weiter am 14.05. wieder in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, ABS Magazin. Selbe Welle, selbe Stelle, doch andere Akteure.
Au revoir.
Au revoir. Und guten Abend. I just want you to know.
Well, if only I had a heart to rip into, because you owe me a breakdown that was not included, not to stay around and see this night through. Girl, don't stay around and bathe with me in blue.